Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegeleichter Leben, dem Podcast von Pflege.de. Ich bin Martina Rosenberg, ehemalige pflegende Angehörige und Chefredakteurin bei Pflege.de. Und neben mir, da sitzt
Johannes Siegel, Fachredakteur bei Pflege.de. In Pflegeleichter Leben sprechen wir über alles, was für die Pflege zu Hause wichtig ist. Von der Organisation über Finanzierungsfragen bis zu den täglichen Herausforderungen.
Tja, und heute haben wir einen ganz besonderen Gast zu unserem Thema Einsamkeit im Alter, und zwar Frau Elke Schilling. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Morgen, Frau Rosenberg.
Bevor wir mit unserem Thema gleich starten, möchte ich noch ein paar Worte zu Ihnen sagen. Frau Schilling, nach einigen Jahren in der Politik, unter anderem als Staatssekretärin für Frauenpolitik in Sachsen-Anhalt, haben Sie im Jahr 2014 schon mit dem Aufbau eines Vereins begonnen, der sich der Einsamkeit im Alter widmet. Und für Ihr Engagement seit über 15 Jahren haben Sie tatsächlich viele Auszeichnungen erhalten. Letztes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr, haben Sie, glaube ich, gerade gesagt, haben Sie das Bundesverdienstkreuz durch den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier bekommen. Das ist schon eine tolle Auszeichnung, ja. Und 2018 ist dann das Silbertelefon an den Start gegangen. Eine Anlaufstelle für einsame Menschen gibt es wahrscheinlich mehr, als wir uns das so vorstellen können. Was war denn eigentlich der Auslöser dafür, Frau Schilling?
Naja, es gab also für das Thema Einsamkeit über die letzten 20 Jahre eine ganze Reihe Trigger. Bevor ich mit dem Silbernetz begann und bevor ich nach Berlin zurückkam, hatte ich Anfang dieses Jahrhunderts als Telefonseelsorgerin ehrenamtlich gearbeitet. Und dort hatte ich nachts um 3 mal einen Anruf von einem alten Herrn, 85, der da sagte: Wissen Sie was, junge Frau, ich bin jetzt 85. Die Reihen rund um mich sind leer geworden. Warum sollte ich noch leben? Mhm. So, das war der erste Trigger. Und da ich ja vor meiner Politikgeschichte als Diplom-Mathematikerin und Programmiererin unterwegs war, gucke ich gerne in Statistiken rein, wenn ich solche Ereignisse, die mich beeindrucken, höre. Und stellte fest, ja, die Suizidrate bei den über 85-jährigen Männern ist die höchste überhaupt. Wow, das war so der erste Trigger. Und ist klar, Einsamkeit, ne? Was dahinter stand. Und dann starb 5 Jahre später mein Nachbar, der mir hier in meiner Wohnung in Berlin geholfen hatte beim Einzug. Diesen einsamen Tod, von dem es leider in deutschen Großstädten, in jeder deutschen Großstadt, jedes Jahr 300 gibt. Menschen, die allein, unbeobachtet, unbegleitet in ihren Wohnungen versterben und dann irgendwann gefunden werden. Mhm. Und das war für mich, also als ich merkte, dass er stumm wurde und verschwand, hatte ich ihm Hilfe angeboten. Aber das hat er abgelehnt und dann kann man nicht mehr intrusiv da rangehen. Und ich habe ihn gelassen und dann habe ich, wie gesagt, Monate später die Wohnungsgesellschaft, unseren Vermieter, alarmiert, weil aus dieser Wohnung Fliegen ohne Ende kamen.
Oh Gott, ja.
Das war so furchtbar, dass ich dachte, es kann einfach nicht sein, dass ein Mensch so allein, so unbegleitet geht. Da muss irgendwas, ein Schlüssel, ein Anker sein, damit dieser Mensch, wenn er das Bedürfnis hat, dann auch Hilfe und Gesellschaft kriegt, wenn er das braucht. Da habe ich dann intensiv angefangen nachzusuchen und bin 2014 auf die Silverline Helpline in England gestoßen, die ich dann besucht habe. Und die Kollegen waren ausgesprochen kooperativ und informativ und haben mir voller Begeisterung von ihrer Arbeit erzählt, wie sie es machen, warum sie es machen, was sie machen. Dass ich dann nach Berlin zurückgekommen bin und mir Kollegen, Freunde, Bekannte gesucht haben, die ebenfalls für dieses Thema achtsam waren und Interesse hatten, da was zu tun. Und dann haben wir angefangen, das Silbernetz aufzubauen, als Kopie der Silverline Helpline.
Ja, beeindruckende Moment, sicher diese Erlebnisse, die dann prägen. Jetzt haben Sie ja mittlerweile ganz viel Erfahrung gesammelt mit Menschen am Telefon und sprechen wahrscheinlich auch sehr viel mit den anderen Menschen, die dort im Silbernetz arbeiten, am Telefon. Gibt es aus Ihrer Erfahrung bestimmte Lebensphasen, wo diese Einsamkeit eben besonders häufig auftritt?
Klar, mit Corona ist eigentlich Einsamkeit ein Thema geworden, das in Deutschland endlich gründlich beforscht wird. Mhm. Also vorher war so eher dieses Vermeidungsverhalten, reden lieber nicht über Alterseinsamkeit, die ist rückläufig, weil das als Stereotyp ja auch einen Einfluss auf Menschenleben haben kann. Wenn es erwähnt wird als sozusagen einziges Merkmal von alten Menschen. So, da war eher dieses Vermeidungsverhalten. Und mit Corona wurde klar, erstens, es trifft die Alten, ja, aber es trifft eben auch eigentlich alle Altersklassen. Mhm. Und es sind die Lebensübergänge, die letzten Endes Auslöser sein können für Einsamkeitserfahrungen. Also wenn ich umziehe in eine andere Stadt, wenn ich aufgrund meines Studiums woanders hingehe, wenn ich meine Partner verliere, also es gibt so viele Anlässe in diesen unterschiedlichen Lebensphasen. Für die Alten ist es der Wechsel vom Erwerbsleben in den sogenannten Ruhestand. was ja an sich schon mal ein absolutes No-Name ist, diese Bezeichnung, weil diese Phase, diese letzte Lebensphase kann ja bis zu 50 Jahre dauern. Wer will schon 50 Jahre ruhig stehen?
Ach, so ein bisschen Ruhe kann ja auch nicht schaden.
Ja, ein bisschen, aber 50 Jahre ist ein bisschen viel, ne?
Meinen Sie, dass das heute für die heutige Generation auch nicht zutrifft, 50 Jahre?
Ich weiß nicht, was der Klimawandel uns da bescheren wird.
Ja.
Das können wir nicht abschätzen. Aber die Statistiken sprechen im Moment dafür, dass die Lebenserwartung weiter steigt, dass wir zum ersten Mal in diesem Jahrhundert eigentlich fast alle Langlebigkeit zu erwarten haben. Also ein Lebenszeitraum, in dem man was gestalten kann, der nicht verdammt und in die Ecke geschoben werden sollte als überflüssig und überzählig, sondern als etwas, was gestaltet werden kann. Mhm. Wie auch immer ich in dieser Lebensphase dann beschaffen sein werde, also zum Beispiel auch als Gepflegter oder Pflegender, gibt es Möglichkeiten zur Gestaltung und sich eben nicht als Kostenfaktor abstempeln zu lassen.
Ja, jetzt haben Sie gerade schon erwähnt, die Pflege. Wir sind ja heute in einem Pflegepodcast und natürlich betrifft Pflege viel ältere Menschen, aber eben auch jüngere Menschen, die manchmal pflegebedürftig werden. Und wahrscheinlich ist Pflegebedürftigkeit auch ein klassisches Risiko, um eben ein bisschen einsamer zu werden. Haben Sie da Erfahrungen gemacht mit?
Ja, also wir haben ja ganz bewusst uns auf die Älteren, sprich 60 plus, konzentriert, weil klar, Einsamkeit gibt's in jeder Lebensphase, kann jeden treffen, aber ältere Menschen haben halt diese Bedingungen, die sich mit dem Alter einstellen. Nachlassende Kräfte möglicherweise, Isolation, alleine leben aufgrund von Trennung von Verwandten oder aufgrund von Todesfällen. Also da sind so viele unterschiedliche Gründe dafür, wo es schwer wird, mit abnehmenden Kräften neue Bekanntschaften zu knüpfen. Also wenn alte Menschen einmal in die Einsamkeit geschlittert sind, ist es für sie weitaus schwerer, dort wieder rauszukommen aufgrund ihrer Alltagsbedingungen, als das für Jüngere der Fall ist. Deswegen ist das unsere Zielgruppe.
Ja. Jetzt habe ich noch ein bisschen eine andere Frage dabei. Welche Rolle spielt eigentlich Digitalisierung im Kampf gegen die Einsamkeit? Man könnte ja meinen, da wird vieles leichter mit, ich sage jetzt mal, Videotelefonie oder wie auch immer man es nennen möchte. Spielt das eine große Rolle oder ist es eher ein Problem?
Sowohl als auch. Also wenn ich aus meiner Vergangenheit oder aus meiner Umgebung die Fähigkeit und die Möglichkeit habe, diese Technik zu nutzen für mich, kann es ein Geschenk sein. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Wege aus der Einsamkeit in Hamburg kennen. Die Kollegin macht seit, 10 Jahren, also schon vor Corona, macht sie übers Internet Begegnungsorte für ältere Menschen auf. Das ist fantastisch. Da kommen Menschen aus ganz Deutschland miteinander in Kontakt über Zoom. Online können sich austauschen, können lernen, was auch immer sie miteinander tun wollen. Fantastisch, was da möglich ist, wenn man diese Technik nutzen kann. Und wer es nicht kann, und das ist gerade bei älteren Hochaltrigen, aber wobei da auch viele internetfähig sind, aber eben die, die es nicht können, die nicht das Geld haben, nicht die Mittel haben, nicht den Anschluss haben, nicht die Hilfe haben, nicht die Unterstützung haben und das Vertrauen aufbauen können, dass diese Technik ihnen was bringt, die sind abgeschnitten. Abgeschnitten von den ganz normalen Dienstleistungen des Alltags. Die wissen nicht, wo sie den neuen Hausarzt herkriegen, wenn ihr Alter in Rente geht. Die wissen nicht, was sie tun können, wenn ihre Pflegeeinrichtung nicht ihre Wünsche erfüllt, sie ausgrenzt oder was auch immer. Chemie kann nicht stimmen, so, das kann alles passieren. Und sie wissen nicht, wie sie dann zu neuer Hilfe und Unterstützung kommen, wenn sie nicht diesen Zugang zur digitalen Dienstleistung haben. Und das ist fatal. Das ist, grenzt hart an strukturelle Diskriminierung.
Das ist dann eher eine Hürde als eine Chance, ne? Also für Absolut. Viele tatsächlich, ja.
Ja, und es ist diese Absolutheit zu erwarten, dass alle sich dieser Digitalisierung bemächtigen können. Und es gibt eben einfach Menschen, die können es nicht. Und wir dürfen niemanden abhängen. Wir haben das Grundrecht laut unserem Grundgesetz, dass wir alle in Würde letzten Endes altern dürfen. Weil die Menschenwürde ist unantastbar. Mit diesem Ausschluss wird Menschenwürde angetastet.
Ja, da müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen selbstkritisch sagen, pflege.de ist ja auch ein Online-Portal und diese Gruppe, die eben uns nicht erreichen kann, da tun wir uns auch schwer, ehrlich gesagt, die Leute zu erreichen. Die könnten unsere Hilfe sicher auch brauchen, aber ja.
Ja, dafür haben sie aber Mittler wie uns im Grunde genommen, wenn sie davon Gebrauch machen wollen.
Ja.
Ja, aber das ist eine gute Frage, die sich da anschließt. Wir sprechen ja gerade von Einsamkeit, aber das andere wäre natürlich die digitale Hürde, ist ein bisschen anderes Thema. Helfen Sie dabei auch dann? Also oder konzentrieren Sie sich mehr auf den Austausch der Menschen? Das ist ja diese, oder geht es auch um Bürokratie, um Behördengänge, um Bankgeschäfte? Das ist, unterstützt
alle Themen.
Ja?
Alle Themen spielen am Telefon eine Rolle. Weil, also wir sind ja im Grunde genommen ein dreistufiges Angebot. Es ist einmal diese Hotline, das Silbertelefon. Das sind zum Zweiten unsere Silbernetzfreunde und Freundinnen, unsere Ehrenamtlichen, die, wenn das ein älterer Mensch wünscht, einmal in der Woche ihn anrufen für ein persönliches Gespräch. Das ist immer derselbe Ehrenamtliche. Da kann über die Zeit Vertrauen aufgebaut werden. Und auch sowas wie so ein leiser sozialer Zug. Also wenn sich jemand in seiner Einsamkeit verloren hat, der kann über diese Gespräche mit dem Silbernetzfreund dann auch wieder rausfinden. Wir hatten solche Silbernetzfreundschaften, wo die Alten irgendwann sagten, wissen Sie was, ich bin jetzt wieder so gut draußen, ich bin gut unterwegs. Und eigentlich könnte ich jetzt selber Silbernetzfreundin werden. Auch das gab es schon. Und das Dritte ist unsere Silberinfo, wo wir sagen, wir hören genau hin, in beiden Arten von Gesprächen, sowohl an der Hotline als auch in der Freundschaft, was kann unser Gesprächspartner eigentlich brauchen, damit er aus diesem Loch wieder rauskommt. Und dann geben wir selbstverständlich Rufnummern und Kontakte weiter, damit dieser Mensch, wenn er soweit ist und das tun will, das findet, was er braucht, um wieder rauszukommen. Natürlich auch pflege.de als Hinweis. Bitteschön, ihr könnt dort gucken, was möglich ist. Die Verantwortung für den Menschen hat er immer selber in der Hand. Aber er hat mit uns dann auch die Kenntnis, wie er das wahrnehmen kann. Mhm.
Das beantwortet auch schon, wie funktioniert Silbernetz eigentlich. Das heißt, so wie Sie gerade sagen, ist es nicht nur ein Telefonat, wo man mal seine Sorgen loslassen kann, sondern tatsächlich helfen Sie auch im Alltag. Ich meine, es geht ja schon damit los, dass die Banken in den kleineren Orten zumachen, dass alles digitalisiert wird, dass die älteren Menschen gar nicht mehr wissen, wie sie ihre Überweisungen machen sollen, weil sie sich an dem Computer nicht auskennen. Das sind alles Dinge, die Sie mit einschließen oder wo Sie zumindest Tipps geben, wie es weitergeht.
Genau, wir geben die Tipps, wer vor Ort dann tatsächlich aktiv Hilfe leisten kann. Das heißt, während des Gesprächs recherchieren wir im Internet und gucken nach. Also wir fragen erstmal, wir sind ja anonym, grundsätzlich erstmal. Wir fragen also, in welcher Gegend leben Sie denn? Und dann wird gegoogelt, was in dieser Gegend an entsprechenden Einrichtungen vorhanden ist. Und dann geben wir die Rufnummern weiter. Im Zweifelsfall sagen wir auch, also Sie können genauso gut im Sozialamt Ihrer Kommune anrufen, weil die müssen wissen, was bei Ihnen vor Ort da ist. Also das ist so der letzte Anker, der Anruf beim Amt, da scheuen ja viele davor zurück. Aber wenn wir das so direkt sagen, die müssen es wissen, tun sie es, dann wird es in der Regel auch gemacht.
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass einfach das Zuhören schon was bewirkt. Also wenn man reden kann und jemand anders hört zu und man hört sich manchmal auch selber zu, um dann schon selbst die Lösung zu finden oder vielleicht auch ermutigende Worte, oder ist das macht bestimmt auch was aus, oder?
Das ist im Grunde genommen, unser Slogan ist ja einfach mal reden an dieser Hotline. Weil das einfach mal reden gibt mir im Sprechen die Möglichkeit, meine Gedanken zu sammeln, den Punkt zu fokussieren, der mich gerade betroffen macht. Und das Echo von der Gegenseite, sprich von unseren Telefonisten, kann eben sein Anteilnahme, kann Empathie, Freundlichkeit sein, auch die Wertschätzung, egal wie nichtig das Problem des Anrufenden erscheint, es ist wert zuzuhören und es sich genau anzuschauen. Für mich ist das Bild immer, also mein Anrufer legt das Paket, das er trägt, in die Mitte und wir gucken beide drauf. Und das erzeugt eine Distanz, die auch dem Gegenüber erlaubt, es anders zu sehen, möglicherweise, als er das in seiner inneren Betriebsblindheit wahrnimmt. Und ja, oftmals sage ich auch am Telefon, nee, helfen kann ich Ihnen nicht. Und dann kriege ich die Antwort, naja, schon, dass Sie mir zuhören, bringt mich weiter. Vielen Dank dafür.
Aber da sagen Sie ja auch was, was auch wichtig ist. Das heißt, die da am Telefon sind und die ehrenamtlich engagiert sind, müssen natürlich Empathie, Verständnis, Geduld mitbringen. Und Toleranz wahrscheinlich sind viele Eigenschaften, die ein Mensch haben muss. Haben Sie Probleme, überhaupt ehrenamtliche Menschen zu finden, die das mit Ihnen gestalten? Und was motiviert die Leute, dass sie das machen? Also die Ehrenamtlichen.
Also wir haben am Telefon haben wir einen Grundstamm von Hauptamtlichen, die sozusagen das Grundrauschen abfangen. Und tatsächlich inzwischen über 70 Ehrenamtliche, die in ganz Deutschland verteilt sind. Wir können als kleiner Verein niemandem ein Ehrenamtsgeld oder eine Entschädigung zahlen. Das geht nicht, haben wir nicht. Was wir machen, ist die technische Ausstattung zur Verfügung stellen, damit die Telefonate zu Hause angenommen werden können. Und ja, was gibt es den Ehrenamtlichen? Also das Echo, das ich am meisten höre und das ich selber auch nur bestätigen kann, es ist, im Verlaufe dieser Gespräche lernen wir, Bilder von Alter und Lebensumständen im Alter kennen, die uns im Alltag nicht begegnen. Und das ist so die für mich wichtigste Erkenntnis aus diesen 7 Jahren am Silbertelefon. Es gibt keine Menschengruppe in Deutschland oder überhaupt in der Welt, die so vielfältig wäre wie die der alten Menschen. Weil zu den üblichen Diversitäten in der Bevölkerung, wo auch immer diese Unterschiede bestehen, kommt eben noch die Erfahrung und die Lebensstrategien der alten Menschen dazu. Und jedes Jahr mehr ist mehr Erfahrung, mehr Strategie, mehr Wissen. Und es ist, und das da, also Schönste ist für mich ein Zitat, also ein Gespräch mit einer alten Dame, die mir sagte, wissen Sie was, da stellt sich dieser Bundeskanzler hin und sagt, wir sollten uns mit dem Waschlappen waschen, um Wasser und Energie zu sparen. Der sollte uns mal fragen, wie wir in Nachkriegsjahren unser Leben erhalten und dieses Land aufgebaut haben. Das könnte vielleicht das eine oder andere an Erkenntnis bringen, aber uns fragt man ja nicht.
Ja, das ist wahr. Also da muss man wirklich sagen, das ist in unserer Kultur leider ein bisschen verloren gegangen. Und Sie haben ja jetzt schon angesprochen, 7 Jahre hat sich das ein bisschen verändert. Haben sich auch die Themen und die Bedürfnisse der Anrufenden verändert oder kann man sagen, es bleibt immer gleich?
Die Grundmelodie ist dieselbe. Weil die Probleme im Alter sind Probleme im Alter, die sich durch unsere Lebensumstände und durch unsere gesellschaftlichen Rahmenbedingungen über Jahre, Jahrzehnte nicht wirklich verändern. Was sich verändert, sind natürlich die akuten Tagesprobleme. Also als der Krieg, als Russland einfiel in die Ukraine, hatten wir sehr alte Menschen am Telefon, die sich daran erinnerten, wie das war im Ersten Weltkrieg, was da auf sie zukam.
Kann ich mir vorstellen.
Und wo die ganzen Ängste wieder hochspülten, die sie dann ansprechen mussten, wo sie also jahrzehntelang nicht drüber geredet hatten, aber jetzt war es präsent. Oder jetzt auch durch Inflation und Kostensteigerung, Wohnungsverlust, Gentrifizierung, aber auch Probleme mit der Pflege. Das kommt hoch, weil die Inflation, die Kostensteigerung machen den Alten zu schaffen. Das Geld wächst nicht in dem Maße, wie die Preise wachsen. Das haben wir dabei verstärkt jetzt, ja.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was am Telefon passieren kann, aber was können vielleicht auch die Menschen überall in Deutschland, die, sage ich mal, als Angehörige, als Nachbarn oder vielleicht auch als Pflegende aktiv sind, was können die tun, um Einsamkeit zu lindern bei Menschen in ihrem Umfeld?
Im Grunde genommen ganz viel. Das ist vor allem natürlich die Achtsamkeit. Die Achtsamkeit auf sich selber. Wann kriege ich das Gefühl, dass da was nicht stimmt, weil ich da niemand ist, mit dem ich reden kann? Wenn ich diesen Moment mitbekomme, dann kann ich auch selbst noch was tun. Wenn ich den verpasse und noch tiefer reinschlittere und die Einsamkeit sich chronifiziert, dann geht es kaum noch ohne Hilfe von außen. Und spätestens, das ist der Zeitpunkt, allerspätestens, wo Nachbarn, Bekannte achtsam hinschauen können und wahrnehmen können, dass da irgendwie jemand aus dem Kontakt steigt. Wie mit meinem Nachbarn, ich konnte es nicht verhindern, dass er aus dem Kontakt gegangen ist. Ich musste es zur Kenntnis nehmen, aber ich habe ihm das Angebot gemacht. Und er hat entschieden, dass er es nicht nutzt und das ist dann in Ordnung, so schwerwiegend die Folgen auch sein mögen. Aber dieses Angebot zu unterbreiten, zu sagen, hallo, hier ist meine Rufnummer. Klopf an die Wand, wenn was ist. Ich bin gerne da. Und nicht, dass du bist einsam und du musst doch, was leider so oft geschieht, sondern dieses Angebot, das völlig offen ist und das meinem Gegenüber die Entscheidung überlässt, nutze ich es oder nutze ich es nicht. Da bin ich oft gefragt worden von Menschen, die in ihrem Haus zur Kenntnis nehmen, dass da jemand Altes völlig alleine ist. Da schmeißen sie ihm einen Zettel in den Briefkasten mit ihrer Rufnummer drauf, ihrem Namen und dem Angebot, rufen Sie mich an, ich bin gerne für Sie da. Ich hatte eine Anruferin, die in ihrer Panik, weil am Tag zuvor ein Sondereinsatzkommando die Nachbarnwohnung gestürmt hatte, immer noch gefangen war in dieser Angst, die diese Gewaltszene in ihr auslöste. Und die noch am Heulen war, als sie mich anrief und mir das erzählte und der ich dann, nachdem sie sich etwas beruhigt habe, gefragt habe, sagen, ist denn da überhaupt niemand in diesem Haus, zu dem Sie Kontakt aufnehmen können? Und dann verfiel sie erstmal sekundenlang in Schweigen und das sagte dann, na ja, da war vor ein paar Monaten eine junge Frau zugezogen auf der Treppe, die sagte mir, ich könnte mich gerne an Sie wenden. Ich sage, na und? Werden Sie es tun? Ich denke, sie hat's getan. Also manchmal bedarf es auch dieses leisen Schubses, sich daran zu erinnern, dass ja Hilfsbereitschaft da ist. Das ist überhaupt, Silbernetz hat mir die große Erfahrung gebracht, es gibt weitaus mehr hilfsbereite Menschen in Deutschland, als das so in der Öffentlichkeit kolportiert wird.
Ich wollte noch mal kurz auf zu sprechen kommen, auf die Gruppe nicht nur der Pflegebedürftigen vielleicht, sondern auch der Pflegenden. Denn da gibt es auch Faktoren, die, glaube ich, oft zu Einsamkeit führen können.
Ja.
Und auch viele der Pflegenden sind ja in einer Altersgruppe über 60 oder noch weit darüber, pflegen dann den Ehepartner zum Beispiel. Ja. Was sind so Faktoren, die bei diesen Menschen vielleicht zu Einsamkeit führen oder wo sind die Probleme, sich vielleicht daraus rauszuhelfen in dieser Situation?
Naja, in meiner Wahrnehmung sind die Probleme, die in die Einsamkeit führen, pflegebedingt. Wenn ich 24 Stunden meines Tages zur Verfügung stehen muss, um mein meinen Nachbarn, meine Freundin, meinen Partner zu pflegen. Dann bleibt für mich selber kaum Zeit. Und dann ist diese Gefahr, in die Einsamkeit, die Isolation zu schlittern, ungeheuer groß. Und wir haben oft Anruferinnen, meistens sind es Frauen, am Telefon, wo im Hintergrund dann die Stimme kommt, mit wem redest du denn da?
Das kann ich mir gut vorstellen.
Ganz klar, pflegende Angehörige, ne? Und auf der anderen Seite, also wenn ich denke, dass die Angebote an Kurzzeitpflege, die als Entlastung für pflegende Angehörige ja eigentlich da sein sollten, immer mehr weggehen, immer mehr verschwinden, ja, dann denke ich, sind die Möglichkeiten, sich Freiraum zu schaffen, was ich brauche, bei 24 Stunden Verfügbarkeit, rund um die Woche, rund ums Jahr, immer weniger. Also da liegt die Ursache für die Vertiefung der Einsamkeit wesentlich im Außen. Wenn ich das nicht kann, bin ich ausgeliefert.
Kann es nicht auch sein, dass ein Stück weit Partner sich zurückziehen aus der Gesellschaft, weil sie sich mit ihrem pflegebedürftigen Partner nicht mehr unter Leute trauen und das eigentlich auch könnten? Ist das nicht auch ein bisschen Grund?
Also das erleben wir nicht am Telefon. So. Was wir allerdings auch erleben am Telefon, das ist zum Beispiel das Thema Gewalt. Selten, aber dennoch. Meine Tochter kommt und schlägt mich. Also eine Anruferin, wo ich dachte, um Gottes Willen, wie können wir dieser Frau helfen? Weil diese Abhängigkeit durch Pflege natürlich auch heißt, dass die Möglichkeiten, sich daraus zu lösen, schwindend sind. Und es gibt zum Beispiel in diesen Schutzhäusern für Frauen, die sind nicht eingerichtet auf alte Menschen, die sich aus solchen Gewaltbeziehungen zurückziehen wollen würden. Also da spüren wir selbst extreme Hilflosigkeit und können eigentlich nur auf die wenigen Hilfsangebote verweisen, die es da gibt.
Ja, das ist leider, Gewalt in der Pflege ist leider so ein Thema, was sehr schwer zu beleuchten ist, wo Sie wahrscheinlich noch manchmal Einblicke haben, aber generell sehr, sehr, schwierig, an diese Menschen ranzukommen und denen was anzubieten.
Also ich sag mal so, ich denke, dass die Möglichkeiten von pflegenden Angehörigen, sich aus diesem Zirkel von Isolation durch eben die permanente Verfügbarkeit zurückzuziehen, ausgesprochen schwierig sind. Solange es nur leichte Pflegefälle sind, die ich eben auch mal allein lassen kann, wo ich mal auf eigene Besorgung gehen kann, ist es sicherlich auch bei einem selbst liegend, Einsamkeit vorzubeugen. Aber in dem Moment, wo diese hundertprozentige Verfügbarkeit da ist, ohne Entlastung von außen, ist maximale Hilflosigkeit gegeben.
Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was wir auch sehr viel mitbekommen, diese Überlastung, die zu verschiedensten Arten psychischer Probleme, zu Einsamkeit, was ja auch wieder andere Folgen haben kann, wie Depressionen oder so weiter, führen kann. Und auch irgendwann einfach eine Erschöpfung und Hilflosigkeit. Und dann ist es natürlich doppelt schwer, sich irgendwie selbst zu helfen. Dann braucht man auf jeden Fall Hilfe von außen.
Also wir wollen ja eigentlich auch ermutigen und nach vorne blicken und letztendlich würden wir da auch mal gerne wissen von Ihnen, was sagen Sie zu Menschen, die denken, ich glaube, Sie haben es vorhin schon mal erwähnt in der Richtung, ganz am Anfang über eine Geschichte, die zum Beispiel sagen, Mensch, ich bin ja eigentlich schon viel zu alt und da kann man auch nichts mehr ändern. Das ist doch auch so eine Grundeinstellung vielleicht, die fängt ja vielleicht schon früher an, dass man sagt, naja, dass man sich so ein bisschen aufs Alter ausruht und sagt, da kann man sowieso nichts mehr machen. Haben Sie sowas? Wenn ja, wie geben Sie denen wieder Mut und wie kann man da ein bisschen nach vorne blicken?
Also wenn ich sowas wie hier höre, wie dafür bin ich zu alt, dann hole ich erstmal tief Luft und frage, was sie zu dieser Schlussfolgerung bringt, für etwas zu alt zu sein. Oder sich, das tue ich mir nicht mehr an oder ich will niemandem zur Last fallen. Was so die Sprüche alter Menschen sind, die diese Stereotype von alt ist nicht gut, verinnerlicht haben. Und ich denke, diese Stereotype kriegen wir ja von Kind an eingepflanzt. Mhm. Also schon, wenn mein Enkelsohn zu meiner Enkeltochter sagt, da siehst du aber ganz schön alt aus, ja. Das ist nichts Gutes, was er ihr da ankündigt, ja. Und das ist drin. Und da lohnt sich für mich immer der Widerspruch oder die Nachfrage, wieso eigentlich? Wie gesagt, Stereotype sind anerzogen, sind ganz tief im Unterbewusstsein drin, die sind akzeptiert als Wahrheiten. Und es ist schwierig, Wahrheiten in Frage zu stellen, aber es lohnt sich immer.
Ja, also es ist ja schon ganz klar, es gibt eine Altersdiskriminierung, die spürt man natürlich selber schon und oftmals vielleicht auch schon an Stellen, wo es gar nicht gerechtfertigt ist, sondern es ist ja mit allen Dingen so, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt der Grund oder geht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die auch da so ein bisschen sich selber im Weg stehen. Das ist ja auch immer so eine Charaktersache. Wie wären denn dann so kleine Schritte? Ich meine, ich stelle mir jetzt mal so ein Ehepaar vor, wo immer sie alles organisiert hat. Ist ja so ein bisschen klassisch in der älteren Generation. Ich denke, es ändert sich gerade ein bisschen, aber wo die gut, sie schüttelt den Kopf, ich sag lieber nichts. Aber ich meine einfach, wo sie beispielsweise die Frau alles immer organisiert, die Treffen, die Meetings, jetzt ist sie vielleicht verstorben und dann kann ich mir gut vorstellen, dass dann der Ehemann allein zu Hause sitzt und erstmal lernen muss, wieder Verbindung aufzunehmen mit anderen Menschen. Was für kleine Schritte kann man da empfehlen, dass er das einfach schafft auch oder dass die Person, egal ob Mann oder Frau, das schafft?
Na, es ist schon ein Unterschied, ob Mann oder Frau.
Ah ja, okay, ich wollte es nicht so stigmatisieren.
die klassischen Zuständigkeiten sind ja gerade genau die Sie benannt haben. Die Frauen sorgen in der Regel für die sozialen Kontakte, für die Kommunikation, für die Verbindung nach außen und die Männer organisieren die äußeren Begleitumstände. Das heißt also, Männer fallen sozusagen in ein emotionales Loch, weil ihnen die emotionale Unterstützung fehlt, die Verbindung nach außen. Und Frauen fallen in das Loch des Unversorgtseins, weil niemand mehr die Bankauszüge regelt und kontrolliert. So, oder die Verbindung ins Internet oder all diese Dinge. Und da gucken wir genau hin, was braucht dieser Mensch? Und dann fragen wir, wie kann er sich das, also wenn ihm dann selber klar ist, was er braucht. Und das ist ja genau die Möglichkeit im Gespräch, das mit ihm gemeinsam zu klären, was fehlt da jetzt eigentlich. Dass wir dann die entsprechenden Tipps und Hinweise geben. Eine der charmanteren Feststellungen bei uns für die Silbernetzfreundschaften, wenn Männer sich dafür bewerben, ist oftmals der Gedanke dahinter, eine neue Partnerin zu finden. Das können wir nicht geben. Wir sind kein Vermittlungsinstitut für Heirat oder Partnerschaft. Was wir geben, ist eine Verbindung zu einem anderen Menschen, egal ob Mann oder Frau, mit dem man die Dinge des Lebens besprechen kann. Mhm. Was ja auch schon hilfreich sein kann. Und bei den Frauen ist es dann, dass wir abchecken, wo liegen die Fähigkeiten, was können sie, was wollen sie, was brauchen sie und wo sind dann die entsprechenden Beratungen dafür, wo sie das finden, was sie brauchen. Also hinhören und gucken gemeinsam mit dem Anrufen, was wird gebraucht. Und zwar egal, ob Mann oder Frau. Es können sehr unterschiedliche Bedürfnisse sein. Bei manchen können wir Tipps und Hinweise geben, bei manchen sagen, sorry, da wissen wir selber nichts. Auch das ist eine Frage von Ehrlichkeit, die eigene Hilflosigkeit einzugestehen. Mhm.
Das ist ja auch ein interessanter Punkt, den Sie auch vorhin schon mal genannt haben, wo ich vielleicht noch mal ein bisschen näher drauf eingehen will. Wenn ich jetzt quasi tatsächlich auch Hilfe anbiete, ja, weil ich vielleicht selber in der Lage bin zu helfen, ist ja auch nicht jeder, muss man fairer halber sagen. Nicht viele sind in einer stabilen Lebensumfeld, wo sie auch sagen können, ich kann jemand anders helfen. Aber wenn ich das möchte und die Person, um die es geht, will das nicht. Das ist ja etwas, was ja auch in den Familien passiert, ne? Klar. Also ja, und dann ist es auch okay, sagen Sie, dann versucht man es immer wieder, aber dann entscheidet die Person das selbst. Das war Ihre Aussage, oder? Also ja. Dann kann man auch irgendwann loslassen.
Ja, ich denke, dann muss man loslassen. Mhm. Weil in dieser permanenten Verpflichtung in etwas, was ich nicht erfüllen kann, gebe ich unendlich viel Kraft rein, die ich am Ende nicht für mich selber habe. Um dann, wenn es wirklich kritisch wird, da zu sein. Mhm. Weil das so etwas bahnt sich ja an, dass eine Hilfsbedürftigkeit erstmal verleugnet wird, versucht irgendwie aufzufangen selber, weil man will ja seine Autonomie bewahren. Und das ist ja auch völlig normal, dieser Wunsch, nicht abhängig zu werden. Und wenn dann die Grenze überschritten wird, ist es immer noch gut zu sagen, hey, hier bin ich. Kannst du mich jetzt gebrauchen? Wollen wir jetzt was zusammen entscheiden? Und ich helfe dir nichts über, was du nicht willst, weil du bist der Herr deines Lebens.
Mhm. Ja, die Angst, dass jemand übergriffig wird, die spielt natürlich auch immer eine Rolle dabei. Genau.
Und das ist der Luxus unseres Telefons. Wir sind anonym. Mhm. Wer uns anruft, muss nicht befürchten, dass er irgendetwas übergeholfen bekommt. Mhm.
Was wäre denn so Ihre Vision für ein, sagen, nennen wir es mal, silberfreundliches Deutschland?
Also ein Teil dieser Vision hat sich letzte Woche erfüllt, weil dort kriegte ich die Nachricht, dass der UN-Menschenrechtsrat jetzt beschlossen hat, tatsächlich eine Konvention für die Rechte älterer Menschen zu entwerfen. Gut, vielleicht werde ich deren Umsetzung nicht mehr erleben, aber dann werden international, auch für Deutschland, Regeln geschaffen. Was zu tun ist, genauso wie bei diesem Teilhabegesetz für behinderte Menschen, damit Menschen in Würde altern können bis zum letzten Tag. So, Deutschland ist großartig. In vielen Dingen will ich nicht in Abrede stellen. Und trotzdem gibt es Grauschleier, Grauzonen, wo die Rechte älterer Menschen nicht berücksichtigt werden. Und das ist was ich mir wünsche, dass das in Zukunft geschieht, dass auch diese Grauzonen beleuchtet werden und dafür Abhilfe geschaffen wird, weil, ja, wie gesagt, Artikel 1 unserer Verfassung, die Menschenwürde ist unantastbar.
Ja, aber das ist ganz interessant, was Sie erzählen, Frau Schilling, weil das geführt uns eigentlich auch gerade zur nächsten Frage, die wir uns mal überlegt haben, was Sie sich denn, ist so ein großes Wort von Politik, Kommunen und dann würde ich mal sagen und Gesellschaft wünschen würden, wobei tatsächlich das zwei verschiedene Dinge sind. Lassen Sie uns erstmal die Politik und die Kommunen, die können ja auch einiges dazu beitragen, vielleicht, dass die Rahmenbedingungen überhaupt geschaffen werden. Was würden Sie sich da vielleicht wünschen, dass damit weniger Menschen vereinsamen?
Naja, angesichts der sich gerade, was heißt gerade, seit Jahren entwickelnden politischen Situation, die immer mehr darauf hingeht, soziale Investitionen zu streichen und andere zu fördern, ist mein Wunsch natürlich, an die Politik zu beachten, dass Demokratie und Gemeinschaft nur funktioniert, wenn es so etwas wie Gemeinwesen gibt, also ein Interesse daran, dass auch die Schwachen nicht zurückgelassen werden. Weil wir sind, wie gesagt, soziale Wesen. Damit Gesellschaft funktioniert, braucht es die gegenseitige Unterstützung und braucht es aber eben auch, Politik setzt die Rahmenbedingungen in der Polis. Also Rahmenbedingungen, dass das möglich wird, dass wir sozial miteinander umgehen.
Gesellschaftlich haben wir ja schon drüber gesprochen, da haben Sie ja auch schöne Tipps gegeben, wie man sich einbringen kann, Zettelchen in den Briefkasten werfen oder einfach mal fragen, ob man vielleicht mal einkaufen gehen kann oder die Leute ansprechen. Ist auf dem Dorf ein bisschen leichter als in der Stadt wahrscheinlich?
Ja.
Nein?
Also die Forschung sagt ja, dass Einsamkeit im ländlichen Raum genauso präsent ist wie im städtischen Raum. Halt aufgrund der Bevölkerungsdichte nur deshalb dünner. Aber eigentlich ist es ja auch logisch. Im ländlichen Raum sind in den letzten 30 Jahren nahezu sämtliche öffentlichen Orte der Begegnung abgeschafft. Es gibt keine Einkaufsläden mehr, es gibt keine Poststelle mehr, es gibt keine Schule mehr, es gibt keine Arztpraxis mehr. Die Bürgerbüros sind zusammengezogen in den Landkreis. Das heißt, da muss man Tagesreisen unternehmen, um dorthin zu kommen. Also man ist direkt nur auf die Nachbarschaft angewiesen. Und die ist im ländlichen Raum weitaus dünner als in der Stadt. Die Wahlmöglichkeiten für immobile Ältere, einen freundlichen Kontakt in der Nachbarschaft zu finden.
Aha, meinen Sie, es in der Stadt einfacher?
Da muss man über andere Brücken gehen in der Stadt. Mhm. Aber wo nichts da ist, kann ich auch nichts finden. Mhm. Oder wo wenig da ist, kann ich nur wenig finden. Mhm. Und wenn da mich mit... Also, ganz brutal, wenn ich mich mit zwei Nachbarn nicht verstehe. Ich weiß nicht, ob ich zu dem dritten noch hinlaufen kann.
Ja.
Weil die Straßen sind einfach nicht so beschaffen. Und wenn ich 90 werde, darf ich auch keinen Führerschein mehr haben, weil ich die Prüfung nicht mehr bestanden habe. Und dann ist kein öffentlicher Nahverkehr da. Und
ja, ja. Gut. Also in England gibt es ja ein Ministerium neben Sport und Zivilgesellschaft, das ausdrücklich für Einsamkeit zuständig ist. Haben wir recherchiert. Was können wir in Deutschland von England noch lernen?
Also erstmal, wir haben ja das Silbernetz von England gelernt.
Ja, okay.
Es gibt dort offensichtlich mindestens in der Gesellschaft eine andere Awareness, eine andere Achtsamkeit für die Bedürfnisse und Nöte älterer Menschen. Und es gibt auch, denke ich, in der Industrie, in der Wirtschaft eine andere Bereitschaft, dort mal hinzuschauen. Also unser Vereinswesen, und das habe ich gelernt, als ich das Silbernetz von England nach Deutschland transferierte, ist weitaus aufwendiger zu verwalten und zu ordnen als das Charity-Wesen in England. Also wir können ganz viel von den Briten lernen. Wir können überhaupt viel lernen von dem, was andere Länder um uns herum machen in Sachen Rente, Pflege, in Sachen Achtsamkeit, Einrichtungen für Ältere. Also ein Beispiel, die WHO macht seit über 20 Jahren dieses internationale Netzwerk alternsfreundlicher Städte und Kommunen. In Deutschland kann man die immer noch an einer Hand abzählen.
Ist es so? Ich dachte einfach, es hätte sich ein bisschen verbessert. Aber mein Blick geht natürlich nicht über ganz Deutschland, sondern nur immer regional und was wir so ein bisschen mitkriegen.
Na, Hamburg hat ja gerade das sozusagen erklärt, dass sie alternsfreundliche Stadt werden wollen. So, schauen wir mal, wie sich das umsetzt. Das ist ein Anfang, aber immerhin, da ist ein Anfang gemacht. Und das fehlt hier in Deutschland. Wir sind in Deutschland so fokussiert auf Einzelthemen des Alters. Ich finde dieses Netzwerk dementenfreundlicher Kommunen finde ich super, aber es reduziert Alter auf eine Krankheit. Und das finde ich schwierig.
Interessanter Gedanke, ja. Vielleicht zum Abschluss noch, Frau Schilling, was möchten Sie eigentlich unseren Hörerinnen und Hörern mal so mitgeben, vielleicht so mutmachend oder vielleicht auch ein bisschen Awareness schaffen?
Also Mut machen möchte ich eigentlich in Bezug auf die Tatsache, dass das die Langlebigkeit, die uns allen in diesem Jahrhundert letzten Endes beschert wird, ganz viele wunderbare Seiten hat, die zu entdecken sich lohnt. Ja, es ist mitunter mühsam, aber wann ist Leben nicht mühsam? Es hat immer zwei Seiten.
Das ist wahr.
Und auf beide, auf das halbvolle oder auf das halbleere Glas zu schauen, ist eine Entscheidung. Und ich finde absolut die Entscheidung, auf das halbvoll zu gucken, unglaublich wichtig dafür, ein heiteres Alter zu erleben. Und also das Schönste ist für mich, wir haben im letzten Jahr eine Kampagne hier in Berlin gemacht, gegen Altersdiskriminierung unter dem Motto 7 Jahre länger leben. Also es gibt Studien, die zeigen, dass wer eine positive Einstellung zum eigenen Alter hat, 7 bis 12 Jahre länger leben kann.
Mhm, interessant.
Und ich finde 7 bis 12 Jahre länger heiter und fröhlich Alter zu erleben, ist doch was Wunderbares. Man darf sich nur nicht bange machen lassen.
Nee, das nehmen wir uns jetzt mal zu Herzen, Frau Schilling. Und dann freue ich mich ganz besonders aufs Altwerden.
Tun Sie es. Und ja, nehmen Sie es zur Kenntnis. Sie bleiben nicht jung, egal was Sie erzählen über Ihre Jahre.
So ist es. Vielen, vielen Dank, Frau Schilling, für dieses interessante und sympathische Gespräch.
Sehr gern, Frau Rosenberg. Und vielen Dank für die Möglichkeit, Silvernetz bei Ihnen bekannt zu machen.
Ja, vielen Dank auch von mir. In diesem Sinne möchte ich auch nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, heute gab es ganz viel, was man mitnehmen kann für den Alltag und fürs Leben mit oder ohne Pflege.
Ja, und was wir heute gelernt haben, niemand muss allein bleiben. Ein Gespräch kann vieles und alles verändern, Trost spenden, Mut machen, ja, und Hoffnung geben. Genau das bietet das Silbertelefon täglich von 8 bis 22 Uhr. Die Telefonnummer lautet 0800 470 8090. Ja, Sie finden diese Nummer auch wie immer in den Shownotes.
Wenn Sie merken, dass jemand in Ihrem Umfeld einsam ist, vielleicht eine Nachbarin, ein Verwandter oder ein Bekannter, bieten Sie doch einfach Ihre Hilfe an. Zeigen Sie, dass da jemand ist, der sich kümmern würde. Manchmal braucht es ja nur diesen kleinen Impuls von außen.
Und wenn Sie selbst betroffen sind, fassen Sie Mut und rufen Sie an. Sie müssen sich nicht erklären, Sie müssen sich nicht rechtfertigen und Sie müssen auch nichts tun, außer zu reden. Das Gespräch ist anonym, kostenlos und ohne jede Verpflichtung. Also keine Angst vor Fremdbestimmung, hier geht's nur um Sie. Manchmal reicht ein freundliches Ohr am anderen Ende der Leitung, um sich wieder ein Stück weniger allein zu fühlen.
Genau. Und wenn Sie in Zukunft keine Folge mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch gerne unseren Podcast. Genauso freuen wir uns natürlich auch über einen Kommentar oder eine Bewertung. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss und Servus auch von mir.